Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist SPAC, der neue Hochrisiko-Hype für Privatanleger. Es ist Freitag, der 26. Februar 2021.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Der Ex-Basketballstar Shaquille O'Neal macht es. Der ehemalige American Football-Topspieler Colin Kaepernick macht es. Bernard Arnault macht es, Chef von LVMH, dem größten Luxuskonzern der Welt und einer der reichsten Menschen Europas. Und Martin Blessing, ein Chef der Commerzbank, macht es wohl auch. Sie gründen einen SPAC, einen leeren Börsenmantel, für den sie Milliarden Dollar und Euro von Privatanlegern einwerben. Allein in den USA wurden im vergangenen Jahr rund 250 dieser Vehikel gegründet. Rund 83 Milliarden Dollar flossen dort hinein. Im Januar diesen Jahres hat das Tempo nochmal angezogen. Im Schnitt wurden, so hat der Economist errechnet, pro Werktag 5 SPACs gegründet. Sie wurden mit mehr als 26 Milliarden Dollar zugeschüttet, obwohl sie leer sind, also noch gar kein Unternehmen betreiben. In dieser Woche kam das Thema endgültig in Deutschland an. Der bekannte und erfolgreiche Investor und Finanzingenieur Klaus Hommels, der einen Teil seines Vermögens durch ein sehr frühes Investment in Spotify gemacht hat, hat seinen SPAC in Frankfurt gestartet. 275 Millionen Euro haben ihm Anleger gegeben. Einfach so. Was ist das Konzept hinter diesen SPACs? Hilft das Privatanlegern, früh in aussichtsreiche Tech-Firmen zu investieren oder werden sie einfach nur gemolken? Und was bedeutet das für die Finanzierung von Unternehmertum insgesamt? Setzen die SPACs Fehlanreize oder sind sie eine Chance für Gründerinnen und Gründer? Diese Fragen wollen wir heute analysieren und diskutieren. Wir, das sind Jonas Rest, der die SPAC-Mania seit Monaten für das Manager-Magazin verfolgt und mit vielen Eingeweihten gesprochen hat. Hallo, guten Morgen, Jonas.
Hallo, Sven.
Und das ist Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins. Hallo, guten Morgen, Martin.
Hallo, Sven.
Jonas, erklär uns doch mal bitte, was sind diese SPACs?
SPAC steht einfach erstmal für Special Purpose Acquisition Company. Das ist ein langes Wort, was eigentlich bedeutet, es ist ein Börsenmantel. Einfach ein leeres Unternehmen, was an die Börse gebracht wird, wo erstmal noch nichts drin ist, und zwar von einem sogenannten Sponsor. Also ist der Initiator dahinter. Und das kann ein Hedgefondsmanager sein oder ein Investor oder, wie du sagtest, ne, einfach auch ein jemand, der viele Follower hat, ein Fußballspieler, Sportler, irgendwie prominenter. Auf jeden Fall jemand, dem andere zutrauen, dass er für diesen Börsenmantel ein Unternehmen finden wird, dass er dann in diesen Börsenmantel reinmergen wird, ja, also dass er übernehmen wird, das Unternehmen so an die Börse bringt und dass am Ende die Aktien dann mehr wert sind. Das ist sozusagen die Idee davon. Und die sammeln meist diese SPACs so 250 bis 300 Millionen Dollar ein und haben eigentlich immer so die Zielsetzung, dass sie innerhalb von 2 Jahren ein Zielunternehmen finden müssen, das sie übernehmen, sonst geht das Geld wieder zurück.
Und dieses Geld sammeln sie ein von Profi-Investoren, aber auch von Privatanlegern?
Genau, also auch von Kleinanlegern.
Und aus Sicht dieser Investoren, welche Vorteile hat das, das Geld in ein SPAC zu geben, wo ich ja noch gar nicht weiß, was da am Ende für ein Unternehmen drin ist?
Ja, also es ist natürlich erstmal hochspekulativ, weil ich investiere ja in eine Wundertüte. Ja? Also ich investiere, wenn jetzt Klaus Hommels hast du genannt oder Oliver Samba so ein SPAC machen, dann vertraue ich mich ihnen ja komplett an und gehe davon aus, na, die werden schon was Schönes für mich raussuchen und am Ende wird mein Geld mehr wert sein. Das Argument dabei ist, dass ich sozusagen früh an der Wertentwicklung von Unternehmen partizipieren kann. Also in den letzten Jahren gab es immer die Debatte, dass gesagt wurde, diese ganzen Tech-Unternehmen, die so erfolgreich sind, die bleiben so lange privat, also die sind so lange nicht börsennotiert, gehen auch nicht an die Börse, sondern werden finanziert von privaten Risikokapitalgebern. Und der Kleinanleger, der kann doch gar nicht daran partizipieren. Ja, Uber war immer so das Hauptbeispiel dafür, ein Unternehmen, das ja auch wirklich eine sehr hohe Bewertung hatte. Und als es an die Börse gegangen ist, ist die Bewertung sogar erstmal runtergegangen. Und da ist jetzt das Argument, dass man sagt, naja, jetzt mit dem Spec, da kann eigentlich jetzt jeder sozusagen beim nächsten Tesla dabei sein. Das Problem ist nur natürlich, dass es gar nicht so viele nächste Tesla gibt. Ja, und das ist, glaube ich, die Hauptgefahr für die Kleinanleger, weil die Zahlen, die du genannt hast am Anfang, wie viel Geld da jetzt reinfließt, also inzwischen ja zurzeit pro Tag quasi 1 Milliarde Dollar wird von so Specs aufgenommen. Und diese Specs, wenn die investieren nicht nur dieses Geld, das sie aufnehmen, also diese 200, 300 Millionen pro Spec, sondern das wird meistens auch nochmal gehebelt durch private Investoren, so dass insgesamt so ein 300-Millionen-Spec eigentlich immer Übernahmeziele sucht, in die er 1 Milliarde ungefähr investieren kann. So, und das bedeutet, wenn man das jetzt mal kurz überschlägt, dass in diesem Jahr ungefähr Übernahmeziele für so 1.500 Milliarden Dollar gefunden werden müssen. Das Problem dabei ist, so viele Übernahmeziele, also gibt es, das würden, glaube ich, selbst die größten Optimisten sagen, im Tech-Bereich sozusagen eigentlich nicht. Ja. Und das heißt, da wird natürlich auch viel Schrott an die Börse kommen. Und das ist die Gefahr, glaube ich.
Zu Einzelfällen, wo es so eine Übernahme gegeben hat und wo es nicht so gut geklappt hat, kommen wir dann später. Mich interessiert jetzt erstmal die Motivation der Gründer, also derjenigen, die ein Unternehmen gegründet haben und dann ihr Unternehmen an dieses Spec verkaufen. Warum finden die das besser als einen klassischen Börsengang?
Also die Antwort ist, denke ich, ganz einfach. Für die meisten käme Börsengang niemals in Frage. Ja, das hat der Gründer von Nikola, diesem Elektro-Autohersteller, der diesen Boom so ein bisschen auch mit losgetreten hat von diesen Specs, der hat das ganz offen gesagt. Der hat gesagt, wir finden eigentlich keine Wagniskapitalgeberfinanzierung mehr. Also professionelle Risikokapitalgeber, die wollten nicht in das Unternehmen investieren. Das war denen zu risikoreich. Und durch den Spec hatten sie dann eine Möglichkeit, doch weiter an Geld zu kommen. Während jetzt bei einem normalen Börsengang, da würde ja erwartet werden, dass das Unternehmen, naja, meistens haben die Unternehmen doch dann zumindest mal ein bisschen Umsatz, also dass sie irgendwie, also dass der Umsatz vorhanden ist. Jetzt bei den Unternehmen, die wir sehen, die jetzt in der letzten Zeit an Specs gegangen sind, dann waren das oft Unternehmen wie Nikola, die haben eben noch überhaupt gar keinen Umsatz gemacht. Die waren natürlich, also die waren sozusagen weit davon entfernt, eigentlich börsenreif zu sein. Und das wäre einfach ein großes Problem gewesen, die überhaupt zu verkaufen beim Börsengang. Weil beim Börsengang hat man ja viele Haftungsrisiken. Ne? Also das sozusagen ist ja immer so in den Börsenprospekten, wenn man die sich durchliest, dann wird ja schon immer versucht, die Wachstumsaussichten von so einem Unternehmen in Aussicht zu stellen. Aber gleichzeitig wird da natürlich sehr stark mit dem Konjunktiv gearbeitet, weil das Ganze ja auch rechtlich sicher sein muss, weil wenn es dann ganz anders kommt, dann dann stand das auch alles entsprechend im Börsenprospekt. Bei den Spec-Transaktionen ist das so, wenn man sich da die Präsentation durchliest, ja, das wird sehr offensiv beworben. Also das ist überhaupt kein Vergleich, weil eben diese ganzen Haftungsregeln und sowas dann nicht gelten.
Wer mit relativ großer Sicherheit verdient und seinen Schnitt macht, das sind die Sponsoren, die Initiatoren der Spec, oder?
Die Sponsoren von so einem Spec, die machen das ja nicht umsonst aus Liebe zu dem Unternehmen, was sie an die Börse bringen, sondern sie bekommen 20% der Aktien in der Regel quasi gratis, ja, für einen ganz kleinen Preis. Und wenn man das durchrechnet, bedeutet das, dass Gründer, die ihr Unternehmen per Spec an die Börse bringen, eigentlich 4-5% vom Unternehmen meist abgeben. So. Und das heißt, das ist also eigentlich sehr teuer. Ja, wenn ich ein gutes Unternehmen habe, dann ist es sehr teuer. Wenn das viel wert ist, dann ist es sehr teuer, 4-5% abzugeben.
Martin, das, was Jonas gerade beschrieben hat, dieses Konstrukt des Specs, das gibt es schon lange. Jetzt nimmt das halt so einen Aufschwung. Warum gerade jetzt?
Ich würde sagen, die kurze Antwort lautet, weil die Leute nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Seit die Zentralbanken und die Regierung nahezu weltweit da die Schleusen geöffnet haben, ist einfach sehr viel Geld da. Das sieht man ja auch am allgemeinen Börsenhype. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit 2000, 2001. Das war so die Zeit des ersten Internet-Hypes. Und als der neue Markt in Deutschland, das war ein Börsensegment mit sehr niedrigen Anforderungen, immer neue Höhen nahm. Ich arbeitete damals im Handelsblatt, einer von vielen Redakteuren, und war auch schon so sichtbar die Gier mancher Kollegen. Ach Gott, man kann ja an der Börse so viel mehr verdienen als hier beim Handelsblatt. Und so gab es dann auch den Plan von der Geschäftsführung, eine Abspaltung des Handelsblatts mit ein paar losen Digitalideen an die Börse zu bringen. Jede Menge neuer Leute wurde eingestellt außerhalb der Redaktion. Zur Begrüßung der neuen Kollegen und Kolleginnen gab es Champagner. Es wurde vorher im Handelsblatt eigentlich nie getrunken. Und die Redakteure drängten dann auch bald darauf, dass sie von einem Family- und Friends-Programm bitte auch profitieren sollten. Na gut, der Spuk war nach ein paar Monaten 2001 vorbei, als alles runterkrachte.
Was heißt Family- and Friends-Modell?
Na, das heißt, dass diejenigen, die zur Familie gehören, in dem Fall zur Handelsblatt-Familie oder Freunde der Familie sind, zu günstigeren Konditionen schon mal einsteigen können. Das heißt, die normalen Aktionäre, die es ja dann nie gab de facto, aber die hätten es teurer kaufen müssen als die Freunde des Hauses. Also jedenfalls, das war schon so richtig Ganggespräch. Na gut, wir wissen, 2001 krachte dann der neue Markt zusammen, also die ganzen Dotcoms weltweit, ne, in den USA natürlich genauso. Die neuen Kollegen mussten alle gehen und die alten Redakteure und auch die Jüngeren haben für ihre Tarifgehalt weitergeschrieben. Ne. War also wieder alles beim Alten.
Die entscheidende Frage ist ja, ist das gut für die Wirtschaft oder ist das schlecht für die Wirtschaft? Schafft es Werte und Wohlstand oder macht es nur einige wenige reich auf Kosten vieler? Beim neuen Markt ist die Frage klar beantwortet. Was deutet sich jetzt hier in diesem Spec-Hype an?
Naja, die Frage ist ja in zweierlei Hinsicht klar beantwortet worden. Die Anleger haben viel Geld verloren damals und viele junge Firmen haben einfach keinen Cash mehr bekommen und gingen dann pleite. Das war wahrscheinlich, würde ich mal auch sagen, der einschneidendere Punkt. Also wenn ein paar Leute zocken und verlieren, würde ich sagen, dann kann man mit leben. Aber wenn ein ganzes, es gibt ja auch Überlegungen, dass sag mal, das Internet zumindest in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit ein paar Jahre verschlafen hat, weil dann damals kein Geld mehr reinkam. Kurzum, wie sieht's heute aus? Dankensweise hat jemand mich auf eine Stanford-Studie vom Oktober aufmerksam gemacht. Im Ergebnis sagen die beiden Wissenschaftler, die das im Oktober vergangenen Jahres zusammengetragen haben, die im Durchschnitt sinken die Kurse. Also sprich, von $10, die Anleger reingegeben haben in den SPAC, bleiben am Ende nicht mal 7 übrig. Das Ende heißt der Zeitpunkt, wenn sozusagen eine echte Firma in diese Hülle schlüpft. Ja, dann da sind eben schon mal gut 30% weg. Jonas sprach es ja vorher an, so billig ist so ein Börsengang, also so teuer ist ein Börsengang selten. Ja? Also 30% gehen für die Initiatoren und für die Kosten drauf. Und auch danach ist es so, das Geld fehlt dann erstmal, um die Firma zu entwickeln. Ne? Ja, das ist ja schon mal weg. Und die Stanford-Wissenschaftler raten also eigentlich dringend dazu, die Regularien zu verschärfen.
Wir können das mal an einem konkreten Beispiel illustrieren. Jonas, du hast ja unlängst über eine Mogelpackung berichtet, auch gerade eben das schon erwähnt, Nikola, rund um den Elektroauto-Hype, der von Teslas Aktienkursexplosion ausgelöst wurde, sind viele kleine Unternehmen ohne Umsatz entstanden, die auch Elektroautos anbieten und die zum Teil eben versucht haben und es auch geschafft haben, über diese Specs an die Börse zu gehen. Was ist da passiert?
Da kommt speziell nochmal hinzu, dass Tesla einfach so unglaublich durch die Decke gegangen ist und viele natürlich hoffen, da nochmal zu partizipieren und zu hoffen, naja, vielleicht wird ja Nikola das nächste Tesla und da eben rein investiert haben. Aber genau die Probleme, die eben, also die Vorteile, die es hat, dass es eben schnell geht und dass es nicht so viel Due Diligence gibt und deswegen günstiger ist, bedeutet natürlich auch, dass da unter Umständen nicht so genau hingeschaut wird. Und bei Nikola war das scheinbar der Fall, dass einfach danach herauskam, dass da ja viel, bei vielen Aussagen Zweifel waren, wie solide sozusagen Nikola als Unternehmens oder wie viel Technik da wirklich funktioniert und so weiter. Und was man verstehen muss, ist, dass natürlich die Sponsoren von einem Spec, die verdienen ja auch, wenn der Preis abrutscht, ne? Weil wenn ich die Anteile quasi umsonst kriege, also die Ausgestaltung ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber wenn der Kleinanleger verliert, der da zu $10 den Share gekauft hat, bedeutet das noch nicht, dass unbedingt der Sponsor verliert. Ne? Und das ist, glaube ich, das Problem.
Jonas, Klaus Hommels, über den wir eingangs schon sprachen, der hat seinen Spec in dieser Woche in Frankfurt mit Geld gefüllt und begründet seinen Spec mit Patriotismus. Er wolle dafür sorgen, dass europäische und deutsche Jungunternehmen nicht alle an amerikanische Spec verkauft werden und dann damit in den USA an die Börse gehen. Das klingt ziemlich romantisch, aber irgendwie auf den ersten Blick gar nicht so schlecht.
Ja, ich denke, das Argument wirkt ziemlich bemüht auf mich. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, es hat auch relativ wenig zu tun mit den Fakten, also von diesem Lakestar-Aspekt, den Klaus Hommels aufgelegt hat. Es ist ja so, dass die Gesellschaft, die da an die Börse gegangen ist, ist erstmal eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg, und die Sponsorengesellschaft von Klaus Hommels, die ist eine Limited in Singapur. So, das heißt, gleichzeitig sind wohl die Investoren, die sich da eingekauft haben, in der Mehrheit aus den USA und Großbritannien. Das heißt, mit Deutschland hat das erstmal, außer dass es in Deutschland natürlich gelistet ist, in Frankfurt, nicht unbedingt was zu tun. Ist ja auch logisch, wenn was an der Börse ist, dann können alle rein investieren.
Martin?
Ja, mir fällt gerade, wenn Jonas von Deutschland spricht, noch ein ganz schönes Beispiel auch aus Deutschland ein. Klaus Hommels war jetzt der Erste, der in der neuen Welle der Specs kam. Es gab allerdings, 2008 war es, auch schon mal ein Spec aus dem Herzen der Deutschland AG, kann man sagen. Thomas Mittelhoff, damals früher Bertelsmann-Chef, dann damals Arcandor-Chef. Roland Berger, der Urväter aller Berater sozusagen, und ein Investmentbanker namens Florian Lahnstein, auch nicht ganz unbekannt, die haben 2008 einen Spec initiiert, der hieß, jetzt kommt's, Germany One. Also sie haben auch ganz stark natürlich auf die Karte Deutschland gesetzt. Das Ziel war damals, Hidden Champions in Deutschland aufzukaufen und in die Hülle zu stecken. Und Roland Berger sagte so zum Einstieg, ja, also habe man akribisch vorbereitet und er wolle ja nun wirklich nicht seinen guten Ruf verlieren. Ne? Naja, das endete damit, dass sich am Ende Berger und Mittelhoff gegenseitig mit Klagen überzogen vor Gericht und lief überhaupt nicht.
Die ganzen Specs, die jetzt gegründet werden, Germany One, wie gesagt, ist Geschichte, aber es gibt ja ganz viele neue. Die suchen jetzt, wie wir besprochen haben, ganz interessante Unternehmen, möglichst verheißungsvoll. Da finde ich den Blick auf Klarna interessant. Das ist eines der interessantesten, verheißungsvollsten europäischen Tech-Unternehmen derzeit. Eine Online-Bank aus Schweden, deren Bewertung steht gerade bei 30 Milliarden Dollar. Sowas hätte sich ein Spec-Initiator sicherlich gewünscht, als es noch ein bisschen niedriger bewertet war. Der Chef von Klarna sagt, wir brauchen keinen Spec. Wenn wir an die Börse gehen, werden wir einfach das mit den alten Investoren machen, ein sogenanntes Direct Listing machen. Was mich zu der Frage führt, haben die wirklich erfolgversprechenden Unternehmen, die die Substanz haben, Spec nicht nötig?
Ja, ich denke, das ist so.
Ja, ich dachte, Jonas antwortet ein bisschen ausführlicher, aber ich kann das für ihn übernehmen. Aus meiner Sicht ist es genauso, wie Jonas sagt. Ich habe vergangene Woche mit dem Severin Schwan gesprochen. Das ist Chef der Pharmafirma Roche, also eines der wertvollsten Unternehmen Europas überhaupt. Und er kam auch auf den Börsenkurs zu sprechen. Und der ist bei Roche, also für Roche-Verhältnisse nicht so toll im Augenblick. Profitieren nicht vom Börsenhype. Und dann kam da auch auf die Frage, auf Specs zu sprechen. Und er sagte, ja, also Specs sind aus meiner Sicht eine leere Hülle mit nicht mal einer Idee drin. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Das sind keine guten Voraussetzungen für einen Erfolg. Lass uns zum Ende nach vorne schauen und eine Prognose versuchen. Jonas, was glaubst du, wie wird das enden, der aktuelle Hype? Und was wird das bedeuten für Unternehmertum und für die Finanzierung von jungen Unternehmen?
Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis das Ganze implodieren wird. Einfach, weil da viel zu viel Geld reinfließt, es einfach nicht genug Unternehmen gibt. Ich denke, das ist völlig klar. Die Frage ist tatsächlich, was ist, also da werden viele Kleinanleger Geld verlieren. Die Frage ist, was bedeutet das für die Unternehmen? Ich denke, es gibt ein paar Unternehmen, denen kann das sogar trotz allem helfen. Ja, weil die werden jetzt, wenn die viel Geld jetzt bekommen haben, unter Umständen eine Milliarde, dann kann das auch reichen, dass sie was Gutes entwickeln. Aber es wird auch viele Unternehmen geben, die haben jetzt zwar Geld bekommen, einige 100 Millionen oder so, das wird denen aber nicht reichen. Und die müssen dann, Nikola ist so ein Beispiel, die müssen eigentlich jetzt irgendwann dann wieder neues Geld aufnehmen. Das wird natürlich sehr, sehr schwer. Also die werden das nicht kriegen. Und wenn jetzt das Ganze tatsächlich implodiert, wird das, ja, wird das schon sehr, sehr fragwürdig. Also ich glaube, dass sozusagen langfristig gesehen wird das für einige oder mittelfristig wird das für einige noch sehr, sehr, sehr schwer werden.
Martin?
Ich finde, das einzig Erfreuliche daran ist aus meiner Sicht, abgesehen davon, dass ein paar Leute jetzt wirklich in kurzer Zeit relativ viel Geld verdienen können, für die Allgemeinheit das Erfreuliche ist, dass es, glaube ich, nicht so tief geht wie jetzt die Finanzkrise 2008. Das waren ja jede Menge verpackte Immobilienkredite, die dann immer weitergereicht wurden und die dann letztlich dazu führten, dass das System implodierte. Ich glaube, das wird diesmal nicht passieren. Es wird ein begrenzter Schaden sein, wenn dann eher so ein Vergleich mit 2000, 2001.
Martin, vielen Dank.
Gerne.
Jonas, vielen Dank.
Gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.